Deutschlandfunk Kultur im Gespräch.
Es begrüßt Sie ganz herzlich Katrin Heise, auch heute wie an allen Berlinale-Tagen mit einem Gespräch mit Filmschaffenden, Gespräche, die wir in der Audi Berlinale Lounge aufgezeichnet haben. Und heute Regisseur Edward Berger. Herzlich willkommen, Edward Berger hier.
Dankeschön, vielen Dank. Guten Tag.
Edward Berger ist in diesem Jahr in der Sektion Panorama mit dem Film All My Loving vertreten, sind aber nicht das erste Mal auf der Berlinale. Vor 5 Jahren lief Jack, damals im Wettbewerb, und ich glaube, Sie waren auch später nochmal vertreten mit der Serie Deutschland 83. Ist man da als Berlinale-Wiederholungstäter sehr relaxed, wenn man hier ankommt, oder trotzdem aufgeregt?
Überhaupt nicht. Man ist wahnsinnig aufgeregt. Also als ich vor 2 Tagen, Samstagabend im Zoopalast, als da der Film lief, da war die Anspannung und Aufregung schon groß. Ist auch kein Unterschied, ob Panorama oder Wettbewerb. Manche Filme laufen Panorama oder Wettbewerb. Also die passen halt dahin, wo sie hingehören. Man ist genauso aufgeregt. Und es ist auch so, dass man den Film eigentlich nur mit 10 Leuten vorher gesehen hat. Freunde, Produzent, Autor, also das bin ja ich in dem Fall, meine Frau.
Und plötzlich ist da ein Publikum.
Ja, und plötzlich geht's ans Publikum und man... Es wird einem so entrissen. Auf einmal merkt man, oh, das ist ja gar nicht mehr meiner. Der gehört jetzt uns allen. Und dann geht man in den Saal und hofft, dass das gut ankommt. Und man weiß es ja auch nicht genau. Ja? Also man haben eben nur wenige vorher gesehen. Insofern sind die Reaktionen, die man dann live im Saal spürt, wahnsinnig wichtig. Und wenn sie dann gut sind, auch wahnsinnig befriedigend.
Ich hätte gedacht, dass Sie irgendwie so ein ganz entspannter Typ sind, der sich so von dem Rummel überhaupt nicht mitreißen lässt. Aber die Aufregung, was sagt das Publikum zu meinem Film, kann ich natürlich nachvollziehen.
Die ist immer da.
Über das Filmbusiness, die Bedeutung eben von Festivals, was man da alles so noch reißen kann, und vor allem aber über Ihre Filme im Besonderen werden wir sprechen, über Ihren Weg dorthin auch in dieser Stunde. Der Titel vom neuen Film von Edward Berger hat was mit Musik zu tun, habe ich jedenfalls im ersten Moment gedacht. Man denkt automatisch an die Beatles, All My Loving. Was haben Ihr Film und die Beatles miteinander zu tun?
Rein gar nichts. Der Titel kommt leider nicht vor oder der passt auch vielleicht gar nicht in den Film. Es ging uns einfach nur darum, also er kommt auch nicht vor, weil wir uns ihn nicht leisten können. Der ist mit Sicherheit sehr, sehr teuer, wenn man ihn haben möchte. Aber auch der Film geht gar nicht, hat, glaube ich, die Stimmung des Liedes passt vielleicht auch gar nicht so. Mhm. Es ist im Grunde kommt der Titel daher, dass alle, es geht um 3 Geschwister, die alle wahnsinnig viel Liebe in sich haben und nicht genau wissen, wohin damit und wie die kanalisieren oder die auch nicht rauslassen können und nicht zeigen können, die einfach Probleme damit haben, ihre Gefühle zu zeigen und zu offenbaren oder zu sich zu finden, zu ihrer Mitte zu finden. Und diese Liebe will überall rausplatzen und passt nicht. Und da, es ist vielleicht ein bisschen eine Flucht, aber da ein Filmtitel mit dem Wort Liebe im Titel für mich, für meine Ohren einfach, das geht Ihnen vielleicht anders, aber für meine Ohren wahnsinnig kitschig und pathetisch klingt.
Haben Sie lieber Loving genommen?
Habe ich lieber den Umweg über Englisch genommen. Da haben wir eine kleine Distanz zu dem Wort und jeder weiß, was gemeint ist, aber trotzdem ist es ein bisschen distanzierter.
Sie haben eben schon gesagt, 3 Geschwister, die sind erwachsen. Das sind Erwachsene, die sind, ich würde mal sagen, so zwischen Mitte 30 und Mitte 40 ungefähr. Sie haben ihr Leben, man denkt es jedenfalls, also sie stehen mitten im Leben, sie haben viel geschafft, sie führen ein eigentlich gutes Leben, haben Familien, und dann blickt der Film hinter die Kulissen und dann ist da plötzlich von Lebenskrisen die Rede. Ist es das, was Sie interessiert, die Lebenskrise so zur Lebensmitte, oder ein bisschen vor der Lebensmitte, zu gucken, was kommt da noch, das kann nicht alles gewesen sein?
Ja, es sind ja im Grunde alles Figuren, die, wenn sie jetzt nicht irgendetwas tun und irgendetwas ändern, dann wird ihr Leben wahrscheinlich in dieser Enge, die sie in sich spüren und in diesem Kanal, den sie langlaufen, irgendwie weiter verlaufen, dann werden sie auch nicht mehr rauskommen. Und alle werden halt in so einem Katalysator-Moment damit konfrontiert und müssen sich überlegen, mache ich weiter so oder ändere ich was? Komme ich, ja, irgendwann, also mit 20 kann man alles ändern. Ja, vielleicht mit 40 so langsam geht das nicht mehr so leicht. Ja? Man weiß, was die Konsequenzen sind. Und das war, fand ich spannend, um die 40, 35 bis 45, wie Sie sagen, Figuren damit zu konfrontieren, wie das ist, wenn man nicht mehr so leicht alles ändern kann, aber eigentlich was ändern muss.
Und sich auch miteinander zu konfrontieren, denn das sind ja Geschwister eben. Und es sind Geschwister, die an und für sich nicht sehr viel miteinander zu tun hatten jetzt die letzten Jahre, sich aber, wie Geschwister nun mal sind, sehr gut kennen und jetzt über die Pflege der alten Eltern ja auch aufeinander angewiesen sind. Dieses Geschwisterthema, ich habe irgendwo gelesen, dass der Arbeitstitel auch Geschwister war.
Ja.
Des Films.
Ja.
Ist es Geschwisterthema, Familienbande, so das ganz Besondere, was Sie interessiert, dem Sie nachspüren wollen?
Ja, ich mache das gerne, wobei, also ich finde es einen spannenden Kosmos, weil natürlich ist in der Familie hat jeder seine Rolle. Mhm. Das merkt man auch in der ersten Szene, wie jeder seine Rolle zugewiesen bekommt. Der Lars Eidinger, die Pilotenfigur, ist jemand, der sich nicht committen kann. Die Nele Müller-Stöfen, die mittlere Schwester, die ist einfach ein bisschen, die hat ein gewisses Trauma, das werden Sie dann sehen, wenn Sie in den Film gehen, was sie überwinden muss und deswegen sich auch kaum Zugang zu ihren Geschwistern, sehr mit sich selbst beschäftigt ist. Und der dritte ist der Engel sozusagen, der sich immer um alles kümmert und der diese Rolle am Anfang immer zugewiesen bekommt und der da auch nicht rauskommt. Mhm. Und diese Muster sind natürlich spannend, dass man, wenn man da drin so verhaftet ist und in die man immer wieder zurückgeworfen wird. Wenn ich meine Brüder und Schwester treffe, bin ich immer der kleine Bruder. Ich bin der dritte Sohn sozusagen. Ich werde immer der kleine Bruder bleiben.
Denn dieser Rolle kann man nicht entfliehen. Die ist einfach da, solange es diese Geschwister eben gibt oder eben die Eltern auch gibt. Sie haben eben Lars Eidinger, Sie haben die Schauspieler schon erwähnt. Ich sage sie aber auch nochmal, weil das ist wirklich eine wunderbare Crew, die Sie da zusammenbekommen haben. Lars Eidinger, Nele Müller-Stöfen, Hans Löw sind die Geschwister. Und dann kommen noch die Eltern, Christine Schorn und Manfred Zapatka zu. Das sind ja viel beschäftigte Schauspieler. Die sind ja viel auch zu sehen. Wie haben Sie die zusammenbekommen? Durch das Thema?
Ja, ich habe ihnen allen das Buch geschickt und es hat ihnen einfach hat zu ihnen gesprochen. Also sie wollten diese Rollen spielen, die fanden die, sagen wir, es ist ein sehr leiser Film, also der sich auf so Kleinigkeiten konzentriert und der den Schauspielern auch viel, viel Raum gibt. Also jeder dieser drei Geschwister bekommt, sagen wir mal, eine halbe 35 Minuten zugewiesen.
Oder sind so Kapitel, ne?
Hat so ein Kapitel, also der Film ist in drei Kapiteln, jeder bekommt ein Kapitel. Und in diesem Kapitel taucht eigentlich auch nur dieser eine Figur auf. Und ganz häufig bleiben wir auch sehr lange auf ihren Gesichtern und sparen alles andere drumherum aus. Das mache ich irgendwie gerne, da ich immer das Gefühl habe, das Drumherum, die Gegenüber, das kriegen wir alles so mit. Aber es geht ja eigentlich um diese Hauptfigur.
Und was
und ich möchte
passiert,
der ins Gesicht schauen. Und das interessiert mich. Dann.
Und es ist natürlich spannend, wenn es drei Hauptfiguren sind. Wenn es drei Hauptfiguren sind, interessiert das natürlich dann auch wahrscheinlich die Schauspieler, Schauspielerinnen, so eine Hauptfigur spielen zu können, neben anderen, so eben ihren Platz zu bekommen. Sie haben das Drehbuch geschrieben, zusammen mit Ihrer Frau und Mitschauspielerin, Frau Müller-Stöfen. Aber was entsteht vielleicht auch so in dem Spiel da noch? Wie viel Freiheit lassen Sie Schauspielern?
Ich halte mich sehr gerne ans Drehbuch. Es gibt zwar Improvisationsfilme, ich glaube nicht, in meiner Arbeit glaube ich nicht so sehr daran, weil ich immer diese fehlende Präzision vermisse. Und von daher war eigentlich alles geschrieben. Allerdings glaube ich sehr daran, dass man den Schauspieler vorher trifft, mit dem lange spricht oder ihr und dann eigentlich die Verantwortung wie abgibt.
Und das Ganze spielt er in diesem Fall oder spielen Sie in diesem Fall in einem sehr liebevollen Setting, in einer sehr liebevollen Ausstattung. Ist Ihnen das wichtig oder wie wichtig ist Ihnen das vielleicht eher so gefragt?
Ja, also die Architektur in dem Film war schon sehr wichtig, aber fast auch intuitiv. Also wir haben das gar nicht so. Beim Schreiben habe ich mir schon immer gedacht, aber das wird dann wirklich erst konkret, wenn man die Motive sucht und auf einmal merkt, dann kriegt man Wohnungen vorgestellt und sagt man, nee, das passt nicht. Das ist irgendwie für den Piloten, der ist immer auf dem Sprung, der hängt nichts an die Wand. Das ist ja auch sein Problem, der kann sich nicht committen. Für den haben wir am Ende eine ganz leere weiße Wohnung genommen. Eine ganz simple, große weiße Wohnung, weil der einfach auch leer ist. Ja? Und genauso ging Turin, war ein wichtiger Ort. Da spielt die zweite Geschichte mit der Schwester und ihrem Mann, die fahren da für ein längeres Wochenende hin, um einfach ihrer Ehe ein bisschen mehr Raum zu geben. Und dann ist meine Frau zufällig mit ihren Geschwistern, hat ein Turin-Wochenende gehabt.
Und da stand es fest.
Und da stand es fest. Turin. Es hat eine Morbidität, eine gewisse Morbidität, eine von zerfallenen Glorie, sowas, oder der Glanz vergangener Tage. Alte Grand Hotels mit alten, schönen, abblätternden Neonschildern und so.
Es ist interessant, wenn Sie so erzählen, wie Sie die Orte finden. Also es war für mich genauso interessant zu erfahren, dass Sie eigentlich immer oder ja häufig jedenfalls mit den gleichen Leuten zusammenarbeiten in Ihren Filmen. Also mit Ihrer Frau, Schauspielerin und Drehbuchschreiberin Nele Müller-Steffen. Aber auch Ihr Kameramann beispielsweise begleitet Sie häufig. Und Sie arbeiten auch häufig mit der gleichen Produktionsfirma zusammen. Brauchen Sie so eine Art Filmfamilie?
Also das Beste, wenn man einmal Leute gefunden hat, mit denen man sich versteht, dann ist es natürlich das Beste, weil man ein Gespür füreinander hat.
Also Filmfamilie, bleiben wir ja beim Thema Familie mehr oder weniger hier bei Ed Bergers Film All My Loving. Hier im Gespräch im Deutschlandfunk Kultur. Filme und andere Arbeiten von Regisseur Edward Berger werden wir noch ausführlicher besprechen. Jetzt möchte ich nur noch zwei jetzt schon mal erwähnen, Jack und Patrick Melrose, und zwar, weil, Sie haben es vorhin, glaube ich, kurz angedeutet, das sind auch Familiengeschichten, Familienbande. Und da geht es auch um das, was eigentlich so unter der Oberfläche brodelt, verborgen ist, noch viel krasser als in Ihrem neuen Film All My Loving. Also Familie scheint ein wahnsinnig wichtiger Topos zu sein für Sie.
Wenn Sie das sagen?
Nee, Fragezeichen.
Anscheinend. Also es ist mir nicht keine bewusste Entscheidung, aber anscheinend fühle ich mich immer wieder zu diesen Geschichten hingezogen. Familien und deren Zustandsbeschreibung, deren Krisen und sich daraus... Also was mich immer wieder interessiert, ist der Weg des Einzelnen, vielleicht auch deswegen die Kapitel, in denen jedes Geschwisterteil eigentlich alleine ist, mehr oder minder, und seinen eigenen Weg findet. Also der Weg des Einzelnen aus der Gemeinschaft zu sich selbst oder aus der Familie zu sich selbst. Jeder von uns geht irgendwann von der Familie weg, befreit sich, muss seinen Weg finden, muss die Rolle des kleinen Bruders, also meine Rolle, ablegen und irgendwann auch erwachsen werden und seinen Weg finden, vielleicht was ganz anderes machen als die Eltern, vielleicht das Gleiche machen, aber versuchen besser zu werden, wie auch immer, das Glück woanders suchen. Ich glaube, das ist eigentlich immer, was mich interessiert, der Weg des Einzelnen auf der Suche nach seinem persönlichen Glück.
Beschreiben Sie mal Ihre Familie. Sie haben es ja jetzt schon ein bisschen angedeutet. Jüngster Bruder, 4 Jungs oder waren auch noch Mädchen?
Ein Glück habe ich eine Schwester. Die ist die Jüngste. Ich glaube, meine Eltern haben so lange weitergemacht, bis
endlich ein Mädchen
kam. 5
Kinder ist ja auch. Sie sind 1970 geboren.
Vier.
Ja. 1970 geboren. In Wolfsburg sind Sie, glaube ich, aufgewachsen. Aber Sie haben einen Schweizer Pass. Stimmt das? Habe ich das richtig gelesen? Oder?
Ja. Also ich habe einen Schweiz, weil meine Mutter ist Schweizerin. Also, ach so. Aber ich bin in Deutschland geboren, in Wolfsburg. Und da aufgewachsen. Und meine Mutter ist Schweizerin, mein Vater ist Österreicher. Von daher habe ich die beiden Pässe.
Und den deutschen, also 3.
Nein, einen deutschen Pass habe ich nicht.
Ach, Sie haben gar keinen deutschen Pass?
Nein, in Deutschland ist man kein Deutscher, solange man das Blut nicht hat. Und das habe ich nicht.
Haben wir das auch geklärt? Also jetzt sind wir nicht nur Familie, sondern auch bei Blutsbanden und Blutverbindungen. Wolfsburg aufgewachsen, 1970. Was für eine Familie? Sie haben eben gerade gleich gesagt, macht man was anderes als Ihre Familie. Was für eine Familie war das? Ihre Eltern?
Meine?
Auch künstlerisch oder politisch?
Nein.
Oder naturverbunden?
Wir sind in Wolfsburg aufgewachsen.
Naja, was wollen Sie damit sagen?
Es gibt einen großen Arbeitgeber.
Alle arbeiten für Autos.
Genau.
Nur Sie nicht?
Nein, meine Brüder nicht. Also keiner, nur mein Vater. Also und deswegen sind wir da aufgewachsen.
War das eine Flucht vor dem Ingenieurswesen, Sie in die Kunst gehen?
Das ist eine richtig gute Frage, weil jetzt kann ich ein bisschen was aus meiner Vergangenheit erzählen. 1984 war ich mit meiner Klasse, da war ich 14, auf Unibesuch an der Kunsthochschule Braunschweig und habe gesehen, Mensch, es gibt eine Filmklasse. Und ich war so fasziniert, ich wusste nicht, dass man sowas studieren kann. Dann kam ich nach Hause und dann sagte mein Bruder, ach, das kannst du vergessen. Weil ich war ganz begeistert davon und sagte, das kannst du vergessen, musst du hinterher Taxi fahren. Und dann dachte ich, na gut, dann vielleicht doch nicht. Und dann hatte ich einen Studienplatz für Wirtschaftsingenieurwesen.
Oh,
1989.
Dann also doch ganz anders.
Bin, hab mein im Studentenheim, Wohnheim meine Wand angestrichen, bin in die Vorlesung gegangen, die erste Mathematikvorlesung an der TU und saß da drin, es war so ein Vorbereitungskurs und dachte, oh Gott.
Hier bin ich nicht richtig.
Ich habe einen Fehler gemacht. Und dann bin ich rausgegangen, habe die Wohnung abgegeben, bin an die Kunsthochschule Braunschweig und habe ein Jahr, weil ich zu spät mit der Bewerbung war, Jahr Gasthörer war ich und an der Filmklasse. Und habe mich also praktisch im Studium, in der ersten Vorlesung gemerkt, das kann ich nicht machen, das geht nicht. Das wird mich nicht glücklich machen mein Leben lang.
Und dann waren Sie eben Gasthörer, sind aber letztlich in Braunschweig auch nicht geblieben. Das hat Sie auch nicht gehalten, sondern sind dann straight, dachte ich jetzt jedenfalls, nach New York und haben da an der, wie heißt die?
Tisch School of Arts. Das ist die NYU, das ist die Universität, New York University. Ja. Ich hatte noch das Glück, dass ich eine Freundin hatte, deswegen kam überhaupt diese New York-Idee, weil es gab eine Firma, die hieß Good Machine. Good Machine machte Filme mit Ang Lee, mit Todd Haynes.
Richtig Independent-Filme.
Richtig gute Independent-Filme. Und das waren immer, ich habe so gemerkt, wenn ich einen Film mochte, kam der irgendwie immer von denen. Und habe dann an die Tür geklopft und habe gesagt, ich möchte hier arbeiten. Und habe dann
Praktikum. Und die Tür war offen.
Die Tür war dann offen. Hat dann,
sehr schön.
Also man musste 3 Monate umsonst arbeiten. Ja, das war einfach Ausbeute. Und dann habe ich aber auch einen Job da bekommen. Und habe dann da gearbeitet und habe dann an der NYU noch studiert. Durch dieses, sagen wir mal, gescheiterte Studium oder dieses Studium, wo ich dachte, das kann ich nicht machen, hatte ich einen unheimlichen Willen, dieses Jahr aufzuholen, so ungefähr. Ich dachte, Mensch, ich will das machen. Und fast noch stärker, als wenn ich es einfach wahrscheinlich direkt gewusst hätte.
94 waren Sie dann fertig mit dem Studium. Hatten Sie dann, also inzwischen so was wie eine, mit was für einem Selbstbewusstsein geht man dann in die Filmwelt? Also jetzt gerade ausgebildeter Regisseur, gibt es ja auch den einen oder anderen.
Man denkt, man ist der Größte. Mhm. Das ist der Größenwahn des Regiestudenten. Die denken alle, sie sind die Besten und sie werden die Welt revolutionieren. Und dann wird einem das ganz schnell ausgetrieben. Und man arbeitet halt umsonst als Praktikant irgendwo und muss halt von vorne anfangen. Man merkt aber relativ schnell, also bei dieser Firma zum Beispiel, Good Machine, der ich sehr, sehr viel zu verdanken habe, da haben wir jedes halbe Jahr praktisch eine Art Kritik geschrieben über uns selbst. Es war also die Philosophie der Firma Good Machine, immer irgendwie besser zu werden, sich selber zu verbessern. Also, und da war ich natürlich kein Regisseur in dieser Firma, sondern ein kleiner Produzentgehilfe und habe immer geschrieben, ich bin Regisseur, ich werde Regisseur. Und dann hat mich der Chef immer beiseite genommen und hat gesagt, wenn du Regisseur werden willst, dann musst du hier weg. Also du kannst hier nicht arbeiten.
Sind sozusagen aus dem Nest geworfen worden.
Hat mich rausgeworfen sozusagen. Mhm. Also, und dann hat Ang Lee den Film Eissturm gemacht. Einer der besten Filme, finde ich, die je gemacht wurden. Und da wurde mir, und wir haben wenig Geld, jeder hat, glaube ich, $400 in der Woche verdient. Also, und davon musste man dann so überleben. Und die Stadt ist ja auch nicht ganz billig. Und plötzlich hat Ang Lee auch plötzlich größere Filme bekommen. Dadurch wurden die Budgets größer und die Leute wurden besser bezahlt. Und ich habe ein Angebot bekommen, bei Ang Lee dann beim Eissturm mitzuarbeiten und hatte auf einmal das Angebot, glaube ich, irgendwas Absurdes wie $2,000 die Woche. Was eine Wahnsinnsgehaltssteigerung war. Und ich habe es abgelehnt, weil ich wusste, wenn ich jetzt bleibe, dann bleibe ich. Dann werde ich es auch nicht machen. Und mein Chef hat gesagt, es ist zwar schade, aber ich habe gehofft, dass du das sagst. Und das fand ich irgendwie toll. Und wir sind auch heute noch in Verbindung. Und dann habe ich meinen ersten eigenen Film geschrieben.
Aus dem Nest gestoßen und dann was geworden, auf jeden Fall. Hier im Gespräch in der Audi Berlinale Lounge in Berlin, direkt quasi am roten Teppich. Der Film All My Loving, vertreten hier im Panorama. Das ist eine Familiengeschichte, hatten wir ja schon. Ihre Familie hatten wir schon. Aber was ich auch sehr interessant fand, Sie haben sehr früh selber Familie gegründet. Sie haben sehr früh einen Sohn bekommen. Und das Ganze bei dieser unsicheren Situation, die Sie ja eben gerade geschildert haben, wie sind Sie da in die eigene Familie gestolpert?
Reingestolpert. Nein, so wie man das halt stolpert. Also ich habe einen Sohn und eine Tochter. Die Tochter ist älter, die kam zuerst. Das macht man ja auch nicht so rational. Das ergibt sich ja einfach. wenn das Gefühl da ist, dass man das haben will und mit der Frau, mit der man es haben will, dann passiert es halt. Und dann da kann man auch nichts gegen tun. Das
also
kommt
da,
halt
da ist dann diese unsichere Filmbranche auf jeden Fall Ihnen kein Hindernis gewesen, von einer Weltgegend in die nächste jetten oder sowas. Da haben Sie dann doch lieber Familie gemacht und dann aber auch in den sauren Apfel gebissen und eben nicht die hochtrabenden Filme verwirklicht, sondern Krimis gedreht. Habe ich das richtig zusammengefasst oder war das eigentlich eine erfüllende und spannende berufliche Zeit?
Was auch, aber also mein erster Film, also der kam zumindest gut an und ich war sehr zufrieden mit dem Film. Also ich mochte ihn sehr, sehr gerne, meinen ersten Film. Und dann habe ich einen zweiten Film gemacht, der war leider schlecht. Also zumindest, ich fand ihn nicht so gut. Also ich war überhaupt nicht zufrieden.
Sie waren selber nicht zufrieden.
Ich war nicht zufrieden und ich habe gemerkt, ich habe meine Stimme noch gar nicht gefunden. Ich weiß gar nicht genau, wie es geht. Also ich weiß gar nicht genau, was ich erzählen will und worüber ich reden will. Und im Grunde habe ich mich dann in so einen sichereren Raum begeben, der das Fernsehen ist, der Krimi ist, diese formatierten Sachen, wo man aber trotzdem unheimlich viel Freiheit und experimentieren kann.
Und dann hat Ihnen, so habe ich es gelesen, aber der Zufall geholfen, den Film mit der Sprache zu finden, der wirklich von Ihnen, von innen kam. Das war Jack.
Ja.
Wie sind Sie zu Jack gekommen? Jack, vielleicht hat ja vielleicht auch nicht jeder gesehen, der vor 94 war es, ne? Vor? Na, 94, 2014 war es.
Ja, genau.
Also vor 5 Jahren. Die Geschichte eines 10-Jährigen, der als 10-Jähriger quasi anstatt der Mutter die Verantwortung für den kleinen Bruder übernimmt und allein gegen alle Konventionen, gegen alle Hindernisse aufbegehrend durch Berlin zieht und um seine Familie kämpft an und für sich. Wie kam dieser Film zu Ihnen?
Also ich habe immer, auch selbst bei den Fernsehfilmen versucht, die immer persönlich zu machen, ja, und dass die trotzdem aus mir herauskamen. Aber man ist halt gefangen in dieser Form. Und ich habe gemerkt, ich verliere langsam den Grund, warum ich damals angefangen habe, Filme zu machen. Warum ich zu Good Machine gegangen bin, wo die tollen Filme gemacht haben. Warum ich da von denen lernen wollte. Ich verliere langsam den Bezug dazu und habe an einem Drehbuch geschrieben, was ich drehen wollte. Ein Kinofilm, der lustigerweise All My Loving heißt und jetzt dieses Jahr läuft. Also der war zuerst da, vor Jack.
So lang ist der schon
in der Schublade? Ja, der ist schon älter. Oh. Und der ist immer wieder umgeschrieben worden. Aber ich kam damals an dem Drehbuch nicht weiter. Ich bin stecken geblieben, habe kein Ende gefunden, wusste nicht genau. Und war so ein bisschen frustriert oder deprimiert und spielte an einem Sonntagnachmittag mit meinem Sohn im Garten Fußball. Und dann lief ein 10-jähriger Junge draußen am Zaun vorbei und winkte und rief so, hallo, mit einem Schulranzen auf dem Rücken. Am Sonntagnachmittag im Sommer, Sonne schien und es war alles schönes Wetter und winkte so meinem Sohn zu, der winkte zurück, hallo Jack. Und weil der einen Schulranzen am Sonntag trug, habe ich mich gewundert, warum der mit dem Schulranzen halt durch die Stadt, wo der hingeht. Dann sagt mein Sohn, ja, das ist Jack, der geht in meine Klasse und Freitagnachmittags geht er zu seiner Mutter und Sonntagnachmittags geht er zurück ins Heim hier am Ende der Straße. Und diesen Weg eines Jungen weg von der Mutter jeden Sonntag, da habe ich mir vorgestellt, als wenn der die Last des Schulranzens ihn erdrücken müsste. Also dass er mit krummem Rücken geht und schwer und nur so lahm winkt und traurig ist. Aber der Junge ging mit einer Kraft und lachend und winkend der Sonne entgegen und hieß auch noch Jack, wie so ein amerikanischer Pionier. Ja, und das war alles, hatte so einen Aufbruchsgeist und so eine Kraft in dem Jungen, in dieses eine Bild, dass ich dachte, jetzt hör auf zu meckern, schmeiß dieses Drehbuch weg, was du da versuchst zu Ende zu bringen und schreib was über so einen Jungen.
Über die Kraft, die aber auch sehr viel Kraft kostet. Also der Film geht ja sehr ans Herz, weil dieser Junge ja um die Liebe seiner Mutter kämpft, beziehungsweise eigentlich die Mutter ist nicht in der Lage, die Kinder zu erziehen und da tatsächlich dann der Junge diese Verantwortung übernimmt, völlig überlastet ist und ganz auf sich allein gestellt. Und wer hat Ihnen da geholfen, diesen Film zu verwirklichen? Ich meine jetzt auch finanziell tatsächlich. Wer hat Ihnen den Rücken gestärkt?
Also ganz entscheidend war die Drehbuchzusammenarbeit mit meiner Frau da dran. Das war mal eine Stärkung. Der Jens Harrand, der Kameramann, der Produzent Jan Krüger.
Also ist die Filmfamilie wieder?
Dieses gleiche Team. Und dem Jan habe ich es erzählt, und der hat gesagt, komm, das machen wir.
Und dann war dieser Film quasi der Türöffner für alles, was dann folgte. Das hatten Sie natürlich auch so nicht geahnt. Sie bezeichnen ihn als Ihre Wende.
Ja, also sagen wir mal, die Wende oder die Rückbesinnung auf das, was man machen will. Und jetzt geht es hoffentlich noch länger so weiter, dass man einfach macht, wozu man wirklich Lust hat und was man unbedingt erzählen will.
Weil einen jetzt auch Leute kennen, und über Jack war das so, kennengelernt haben, die ihn dann auch ganz andere Dinge nochmal anvertraut haben. Beispielsweise, als Serien noch nicht so geguckt wurden, wie das heute der Fall ist, haben Sie die Serie Deutschland 83 gedreht, über eine Ost-West-Geschichte damals. Geht auf Vorkommnisse 1983 zurück, also direkt was DDR und Konfrontation DDR-BRD. Spielte da eigentlich dieses Wolfsburg eine Rolle? Sie sind an der Grenze aufgewachsen. Hat das irgendwie Sie beeinflusst?
Ja, also schon. Also deswegen wollte ich das auch machen und erzählen, weil ich mit 13, also 1983, so das erste Mal so anfing, so ein politisches Bewusstsein zu bekommen. Ich habe angefangen, Zeitung zu lesen, ich habe die Nachrichten geschaut und so gemerkt, oh, wir leben ja mitten in einem wahnsinnig brisanten Land. Ich habe 20 Kilometer von der Grenze bin ich aufgewachsen. Wenn wir im Wald Rad gefahren sind, dann waren Schilder da mit Vorsicht, Selbstschussanlagen und hier nicht weit. Das kann man sich ja gar nicht mehr vorstellen, dass innerhalb eines Landes Maschinengewehre aufgestellt waren, die Menschen erschießen sollten, die da rumlaufen oder rübergehen wollten. Also egal, ob nach Westen oder Osten. Und das fand ich spannend. Also diese Und der Jonas Ney, der die Hauptfigur in Deutschland 83 spielt, der ist ja auch so eine Figur, die im Grunde anfängt, politisches Bewusstsein zu bekommen. Darum ging es bei ihm und damit konnte ich mich identifizieren und wollte das deshalb machen. Ja.
Wir waren gerade stehen geblieben im Gespräch mit dem Regisseur Edward Berger an dem Sprung in die USA. Da wird eine Serie, die deutsch-deutsche Befindlichkeit verhandelt, Deutschland 83, in die USA verkauft. Wie kam das zustande?
Das kam auch auf der Berlinale zustande. Die Berlinale hat mit allem zu tun. Deutschland 83 lief ein Jahr nach Jack, glaube ich, vielleicht auch zwei, ich bin mir nicht mehr ganz sicher, in den Drama Series Days wurde es vorgestellt. Und dann hat der Sundance TV, also Sundance ist ein großes Festival in den USA, wo gerne auch Independent-Filme laufen, und die haben einen Fernsehkanal und die haben das gekauft hier auf der Berlinale, weil es, glaube ich, für die Amerikaner sehr zugänglich ist. Also für mich war Deutschland 83 so ein bisschen, sollte auch so ein bisschen Spaß haben, ja, an der Geschichtsverarbeitung. Also es war, wenn man sich vorstellt, also mein Modell vielleicht war vielleicht über den Dächern von Nizza zum Beispiel von Hitchcock, wo man sagt, das ist zwar ein Thriller und man will wissen, wer hat denn jetzt die Juwelen gestohlen? War das jetzt wirklich Cary Grant oder war es der oder die Frau oder wer auch immer? Aber das Ganze hat auch immer so ein Augenzwinkern oder so einen Spaß. Es ist so ein bisschen über dem Realismus. Es ist nicht ganz Realismus verbunden. Und das hat die Käufer und auch die Zuschauer in den USA einfach unheimlich angesprochen, dass man das mit so einem Fun-Faktor versehen hat.
Haben Sie Reaktionen bekommen, also vom Publikum, vom amerikanischen Publikum auf diese deutsche Geschichte?
Also das ist manchmal, wenn man in die USA anreist und die fragen, was machen Sie denn so? Und sagt man, ich mache Filme oder Fernsehen, und dann fragen die, oh, kenne ich irgendwas? Und wenn man das sagt, der Zöllner kennt das.
Tatsächlich?
Der kennt Deutschland 83, so, oh, I loved it. Das ist wirklich lustig, also dass die dann auf einmal so, und dann lassen sie ihn auch ins Land.
Das hat Ihnen dann die Möglichkeit gegeben für andere internationale Serien, The Terror oder eben Patrick Melrose, habe ich auch schon erwähnt, mit Benedict Cumberbatch. Serie, ist das eine besondere Herausforderung oder ist das ein besonderes Glück, eigentlich sich so ausbreiten zu können für einen Drehbuchautor?
Es ist im Grunde, für mich ist es kein Unterschied. Also der einzige Unterschied ist vielleicht, geht vom Filmemacher aus, dass man sagt, wenn dann eine Eitelkeit, ja, dass man sagt, ich mache keine Serie oder ich mache keinen Film. Oder es ist im Grunde das Gleiche, bis auf, dass man bei der Serie mehr Zeit hat und mehr Platz hat und vielleicht mal mehr meandern kann, nach links gucken kann, nach rechts gucken kann, kurz rückwärts gehen, mal eine Rückblende machen, eine ganze Folge einer Figur widmen. Das kann man ja beim Film nicht. Ein Film muss schon immer nach vorne getrieben sein. Man hat diese begrenzten 2 Stunden. Dafür kann man vielleicht einfach auch fast künstlerischer noch erzählen, manchmal im Film. Ich finde, das nimmt sich nichts, hängt ganz davon ab, was die Geschichte hergibt. Ist die Geschichte 10 Stunden lang oder ist sie 2 Stunden lang?
Aber weiß man das vorher eigentlich?
Naja, bei Patrick Melrose, das hatten Sie erwähnt, das sind 5 Bücher, die habe ich übrigens 1993 das erste Mal gelesen, das erste, und wusste, wenn ich hieraus mal irgendwas machen kann, dann wäre das wäre das Größte. Mhm. Und das sind halt 5 Bücher und dann bieten sich irgendwie, jedes Buch ist ein Film, das hat sich irgendwie angeboten.
Da hat
angeboten.
Sich die Serie dann gleich von alleine quasi ergeben. Dazu muss aber jemand auch wieder den Mut haben und das Wagnis eingehen. Sie werfen ja den öffentlich-rechtlichen deutschen Sendern vor, eigentlich keinen Mut zu haben für Experimente. Jetzt muss aber ja der öffentlich-rechtliche Rundfunk unsere Gebühren vorsichtig verwalten. Natürlich haben vielleicht Netflix und Amazon mehr Mut. Was soll da der deutsche Öffentlich-Rechtliche lernen mit Vorsicht?
Werfe ich denen das vor?
Ja. Habe ich mal so gelesen.
Es ist natürlich so, dass die öffentlich-rechtlichen Sender, wir können da sehr dankbar sein, dass es die gibt, weil sie eine gewisse Unabhängigkeit haben und nicht unbedingt, wir sind ja auch gerade auf dem öffentlich-rechtlichen Sender, von daher ist das doch, also man kann einfach unabhängig berichten. Allerdings ist es natürlich ganz automatisch, weil es durch Steuergelder finanziert ist, ein bisschen schwereres Flaggschiff. Es dauert länger, diese Strukturen aufzubrechen. Die müssen aber jetzt schleunigst aufgebrochen werden, weil sie sonst einfach hinter Netflix und Amazon auch zurückfallen. Die Talente, die Leute, die gehen halt auch dahin, wo sie sich austoben können und wo sie die guten Sachen machen können. Und die Filme werden nun mal besser, wenn man die besseren Leute bekommt. Die besseren Autoren, die besseren Regisseure, die besseren Kameraleute, dann werden die besser. Und das ist häufig im ZDF oder in der ARD, in den öffentlichen noch nicht angekommen, dass wir nicht austauschbar sind. Das ist ganz entscheidend, das ist übrigens toll in den USA oder auch in England, also im angelsächsischen Raum, wie sehr um die Talente gekämpft wird. Egal, ob es Kostümbildner sind oder Ausstatter, also Szenenbildner oder Regisseure oder Autoren, das sind alles Talente oder Schauspieler. Wenn ein Produzent oder ein Autor oder ein Regisseur sich in den Kopf setzt, ich möchte diesen Schauspieler haben, ich möchte den Regisseur haben, dann wird da so um den gekämpft und gebuhlt, dass man den auch wirklich
und
bekommt.
Und das vermissen Sie in Deutschland?
Vermisse ich, ja. Das ist hier länger so gewesen. Ich glaube, es ändert sich jetzt auch, weil man merkt, die wandern ab. Es ist länger so gewesen, dass man denkt, naja gut, dann machen wir halt was anderes. Dann machen wir halt nicht einen Film mit dem, sondern machen wir halt einen Film mit dem.
Aber so austauschbar ist es eben nicht.
Nee, ganz entscheidend nicht. Ja.
Sie haben gerade so ein bisschen, Edward Berger, hier Ihre Besorgnis eigentlich auch über das deutsche Fernsehen wiedergegeben. Sie sind ja jetzt, wenn man die Kinofilme sieht, ist man manchmal als Zuschauer erschlagen von am Ende im Abspann von den ganzen Geldgebern, die da notwendig sind, was ja ganz häufig auch öffentlich-rechtliche sind oder eben staatliche Förderagenturen, Institutionen. Wie unabhängig ist man denn da eigentlich noch als unabhängiger Regisseur?
Wenn man den Film macht, dann ist man komplett unabhängig. Also dann redet einem auch, also mir zumindest niemand rein oder so. Also der wird dann schon so gemacht oder man kann ihn dann schon vertreten und darum kämpfen, wie man ihn machen möchte. Aber bis man da hinkommt und das Geld zusammenbekommt, ist schon ein langer Weg. Natürlich,
und irgendwo muss man mal lernen, wie man das Geld überhaupt zusammenkratzt, oder?
Ja, ist durchaus nicht leicht, aber so kein Film ist leicht zu machen. Also das gehört auch ein bisschen Kampfwillen dazu, glaube ich.
Wann sind Sie zufrieden? Ich meine, Sie haben viele Auszeichnungen vom Grimme-Preis über den Fernsehpreis bekommen. Wann sind Sie zufrieden mit einem Film?
Im Grunde eigentlich nie. Also eigentlich denkt man immer, das geht noch besser. Aber irgendwann hat man ihn dann fertig geschnitten. Man merkt, ich weiß jetzt nicht mehr, was ich schneiden soll. Ich habe ihn auch anderen gezeigt. Die haben mir Tipps gegeben, was man vielleicht rauswerfen soll, was man schneller erzählen kann. Aber eigentlich ist man am Ende. Es gibt auch diese schöne Geschichte von Woody Allen, der seinem Produzenten angeboten hat, wenn er dieses Negativ, also das Original von Manhattan, verbrennt, dann macht er 3 weitere Filme mit ihm, weil er den Film so schrecklich fand, weil er ihn misslungen fand. Und der Film hat, ich weiß nicht, wie viele Oscars gewonnen, ist ein Klassiker. Ja? Aber das geht einem so, dass man immer denkt, ist noch nicht ganz so, wie ich wollte. Deswegen muss man dann den nächsten machen.
Haben Sie schon den nächsten in petto sozusagen?
Ja, ich schreibe ihn gerade und den möchte ich wahrscheinlich, ich würde schätzen, mal in einem Jahr, in anderthalb Jahren drehen. Ja.
Wieder Familie?
Ja, es geht um eine Ehe. Es geht um eine Ehe, die aber ganz am Anfang geht der Mann bei einem Bergsteigerunglück verloren, also verschollen und friert im Eis ein. Und die Frau bleibt alleine zurück und muss entdecken, dass er ein etwas düstereres zweites Leben geführt hat.
Der neue, geplante Film von Regisseur Edward Berger. Dankeschön.
Vielen Dank.
Für dieses Gespräch hier in der Audi Berlinale Lounge. Dankeschön.
Dankeschön.
Der Film, mit dem er hier auf der Berlinale ist, All My Loving, läuft noch ein paar Mal jetzt hier in Berlin während des Festivals und dann aber ab Mai, ab Mitte, Ende Mai im deutschen Kino. Morgen hören Sie im Deutschlandfunk Kultur den Regisseur Heinrich Brilleur im Gespräch mit Britta Bürger. Ich bin Katrin Heise und sage Tschüss.